Cheftrainer im Fußballverein sind immer, stellt immer die wichtigste Führungskraft dar. Das ist ja ganz klar. Wir kommunizieren, wir präsentieren, wir artikulieren uns über das, was wir auf dem Rasen tun. Das ist der Kern unserer Kommunikation, Fußballspielen.
Wir haben dann ja 2015 hier vor Ort eine Konferenz durchführen dürfen und Sie haben mich eingeladen, Teil der Stiftung zu sein. Ich freue mich, als Stiftungsrat mich zu engagieren.
Für mich ist das so, für mich ist das keine Belastung. Also wenn andere sagen, also Akku aufladen, abschalten und mal nicht daran denken, das geht bei mir alles gar nicht, sondern bei mir ist es genau andersrum. Also ich komme in einen negativen Stress, ich nicht jeden Tag kommuniziere mit meinen Führungskräften.
Was würden Sie sagen, sind so Ihre Lebensprinzipien, vielleicht auch Führungsprinzipien, die Sie ausmachen, wo andere sagen können, ja, da kann ich mir vielleicht eine Scheibe abschneiden. Herzlich willkommen zum GDX-Podcast Learning from Leaders. Mein Name ist Christoph Glaser und ich hatte in den letzten 20 Jahren das Privileg, mit über 500.000 Führungskräften zu arbeiten, zusammen mit meinem Team im Bereich Trainings, Coachings und natürlich in Vorträgen. Und in diesem Podcast spreche ich mit ganz speziellen Persönlichkeiten, mit Menschen, die viel erreicht haben in ihrer Domäne und frage, ja, was lässt sie denn ticken? Was haben sie im Leben gelernt? Was können wir von ihnen lernen? Und was waren vielleicht so die Hindernisse auf dem Weg zu dem, was sie erreicht haben? Und heute bin ich an einem ganz speziellen Ort. Ich bin an dem Ort, wo alle Fußballfans in Berlin hinwollen derzeit. Ich bin an dem Ort, wo ganz Fußball-Deutschland hinguckt, weil hier in der Alten Försterei, hier spielt man Champions League. Wer hätte das geglaubt vor einigen Jahren? Und ich sitze zusammen mit dem Präsident Dirk Zingler, dem Präsident der Union. Herr Zingler, es freut mich sehr, dass Sie sich Zeit genommen haben für dieses Gespräch.
Sehr gerne.
Und mir wurde gesagt, dass das sehr selten ist, kaum vorkommt, dass Sie an einem Podcast teilnehmen. Eine bisschen Arbeit hat mir das gesagt und dementsprechend fühlen wir uns tatsächlich sehr geehrt. Und was wir zu besprechen haben, ist ja durchaus von Relevanz. Denn wo Sie den Verein übernommen haben, ja da, war das Budget, habe ich mir jetzt gerade sagen lassen, ungefähr 1,8 Millionen. Man spielt in der Regionalliga heute, das kann man auszusprechen, spielen Sie in der Champions League. Wir sprechen von einem Budget von vielleicht 170 Millionen im Jahr. Und ja, die Veränderung ist so rasant. Und da möchte ich mal fragen, kneifen Sie sich manchmal selbst nachts? Geht das Ihnen alles zu schnell oder wie gehen Sie damit um?
Naja, die 1,8, von 1,8 auf 170 ging ja nicht über Nacht. Ja. Da waren viele öfters mal Kneifen zwischendurch dabei. Am Ende machen wir es ja schon seit fast 19 Jahren. Ist also eine lange, lange Geschichte, die auch Anstrengung bedeutet und Fleiß und Arbeit. Und wenn man am Ende in der Champions League landet, dann vergisst man das manchmal, ne, dass der Weg dahin letzten Endes aus ganz, ganz vielen, vielen Etappen besteht und von ganz vielen Menschen geprägt wurde, mitgestaltet wurde. Und natürlich auch waren immer eine Menge Führungskräfte beteiligt. Aber am Ende beschreiben die 19 Jahre Regionalliga bis Champions League schon eine unglaubliche Geschichte, die es so oft nicht gibt. Und auch wenn ich in die jüngere Vergangenheit schaue, die letzten 3 Jahre, oder wir können auch 5 sagen, wir steigen auf, halten relativ sicher die Klasse mit Platz 11, sind dann Siebter, qualifizieren uns auf Platz 7 für die Conference League, sind dann Fünfter. Qualifizieren uns für die Euroleague und jetzt sind wir Vierter geworden und qualifizieren uns für die Champions League. Das ist schon eine recht abenteuerliche Nummer.
Total abenteuerlich. Und meine Reise mit dem Fußball begonnen im Alter von 8 Jahren. Da hat mein Vater die Idee gehabt, mich mal zum FC Basel zu nehmen. Der FC Basel war zur Halbzeit 2:1 hinten und hat dann noch 7 Tore geschossen. Wir haben damals den FC Luzern aus dem Stadion geschossen. Und seitdem gehe ich mit meinem Vater jedes Jahr ein paar Mal ins Stadion. Ich habe auch in der Jugend für den FC Basel gespielt. Und wir besprechen also, wenn wir telefonieren, meistens das Thema Fußball. Und tatsächlich, ich muss Ihnen sagen, neuerdings, so seit 1-2 Jahren ist es so, dass wir dann schon, ja, ich frage ihn, ja, was hast du das Spiel des FC Basel gesehen? Und er sagt, ja, vergiss Basel, aber Union. Ich habe Union gesehen, wo sie stehen, kann sich was erzählen. Da, und selbst wenn ich mit Freunden spreche, da aus der Schweiz auch, aber aus, da ist so eine Faszination da für diesen Verein. Auch Menschen, die noch nicht hier waren, spüren, da geht was ganz Spezielles ab. Die sprechen von dieser Kultur dieses Vereines. Und weil sie ja diese Kultur mitgeprägt haben, wie kein anderer, möchte ich Sie mal fragen, was ist das eigentlich, das Phänomen Union Berlin? Wie würden Sie diese Kultur beschreiben?
Ich glaube, dass es eine Kultur des Gebens ist und nicht des Nehmens. Heißt also, uns ist es vor vielen, vielen Jahren gelungen, dass wir Menschen in und um den Verein herum an uns binden konnten und auch an uns binden konnten, kann man es im Grunde ausdrücken, die bereit waren, etwas zu geben und nicht, die nicht gekommen sind, mit der Erwartungshaltung etwas zu bekommen. Und ich glaube, dass das eine ganz, ganz wesentliche Eigenschaft ist für eine erfolgreiche Organisation, für eine erfolgreiche, wir können es sogar auf die Gesellschaft übertragen, auf eine erfolgreiche Gesellschaft, ne? Dass es mehr Menschen gibt, die einzahlen und nicht, die etwas hinausnehmen wollen. Und das ist uns gelungen vor vielen Jahren. Wir arbeiten ja alle ehrenamtlich. Ich mache es seit 19 Jahren ehrenamtlich, verbringe trotzdem 150 bis 180 Stunden im Monat hier, kümmere mich also unter Vollzeitbedingungen letztlich. Betrachte es auch irgendwo wie mein eigenes Unterfangen, wie mein eigenes Unternehmen, weil ich beschütze es genauso, ich behandle das Eigentum des Clubs genauso. Und das konnte ich übertragen. Also und zwar wichtig, dass du immer Wirkung erzielst durch Vorbild. Ja, das heißt also, verlange nie etwas, was du nicht selber bereit bist zu leisten. Und also jetzt sind so ein paar Grundregeln, die wir in diesem Club verinnerlicht haben. Und vielleicht hängt es auch ein bisschen mit der Geschichte zusammen. Wir sind im Ostteil, unser Club kommt aus dem Ostteil der Stadt. Sind also eine Organisation, die oder auch Menschen in dieser Organisation, nicht nur die Organisation an sich, sondern auch die Menschen in dieser Organisation, die in ihrem Leben unterschiedlichste Brüche hatte, so wie Deutschland eben auch hatte. Ja. Deutschland haben nach dem Krieg dann im Grunde genommen sich geteilt, war 30 Jahre geteilt, ist jetzt 30 Jahre wieder zusammen. Und in dieser Generation leben wir ja alle. Und in dieser Phase Deutschlands sind wir groß geworden, haben den Club gestaltet. Und der Club ist seit über 100 Jahren am gleichen Standort. Das heißt also, die Brüche und die unterschiedlichen Entwicklungszeiten, die der Club erlebt hat, gehen ja weit über die letzten 50 Jahre hinaus, sondern letztendlich sind es 100 Jahre. Und ich glaube, dass der Club immer verankert war in einer Region, wo Menschen etwas leisten mussten, bevor, um etwas zu erreichen. Zugefallen ist den Menschen im Industriestandort nichts, nicht vor 100 Jahren. Und auch während der DDR-Zeit ist den Menschen jetzt nicht zugefallen, sondern sie mussten es sich immer erarbeiten. Und ich glaube, das hat uns alle geprägt. Und jeder, der zur Union geht, weiß, dass er was geben muss und nicht jetzt zwingend sofort etwas bekommt.
Ja. Und das spürt man wirklich, wenn man hier ist. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, wie ich zum ersten Mal hierher gekommen bin. Ich werde gleich noch ein bisschen mehr darüber sprechen. Und wir gucken jetzt ja gerade hier aufs Fußballfeld. Das ist beeindruckend. Und ich habe auch gemerkt, vorher beim Fragenstellen, ich bin tatsächlich aufgeregt, erfreulich aufgeregt, hier bei Ihnen sein zu dürfen, weil der Kontext Fußball für mich was ganz Spezielles ist. Und eine Faszination des Fußballs ist ja, dass es nach wie vor möglich ist, dass kleinere Vereine größere besiegen, dass Mannschaften vielleicht mit nicht so vielen Stars ganz großen Mannschaften ein Bein stellen können. Es entstehen Situationen, vielleicht magische Momente, wo das Gesamte mehr ist als die einzelnen Teile, wo 11 Spieler eine Energie erzeugen, wo das Stadion eine Energie erzeugt, wo Wunder geschehen können, wo Außergewöhnliches geschieht, wo Abende oder Nachmittage entstehen, die man nicht vergisst.
Ja, Sie umschreiben es ja, Kraft der Gemeinschaft. Ja. Ich glaube, aber diese Gemeinschaft funktioniert ja nur, wenn die Anzahl der Menschen in dieser Gemeinschaft höher ist, die einzahlen und nicht die rausnehmen. Das heißt, nur dann ist eine Gemeinschaft erfolgreich. Und natürlich ist das so, dass wir als Club in der Lage sind, große zu schlagen, wenn wir an unsere Grenze kommen, wenn wir an unser Limit gehen und wenn wir das über einen langen Zeitraum schaffen, dann verstetigt sich so ein bisschen Erfolg und dann kriegen Menschen auch Spaß am Erfolg. Also es gibt ja nichts Schöneres als Spaß an dem zu haben, was man tut. Und Erfolg im Sport, das kann im positiven Sinne süchtig machen. Also wir fahren jetzt das dritte Jahr hintereinander durch Europa und messen uns mit anderen Vereinen in Europa. Und diese Reisen sind tolle Erlebnisse. Du begegnest Menschen, denen du vielleicht außerhalb des Sports gar nicht begegnet wärst. Das ist eine unheimliche Motivation. Und ich glaube, wenn dann diese Eigenschaften zusammenkommen, dann tritt auch Erfolg ein. Also, aber am Ende nur in einer Gemeinschaft und nicht, wenn du 11 oder auch 100 Einzelmitspieler hast. Und das kannst du in jede Organisationsgröße im Grunde übertragen. Aber du musst in so einer Organisation musst du eben vorangehen. Du musst bereit sein zu entscheiden. Du musst bereit sein, mutig auch zu entscheiden. Das ist auch so ein Thema. Ja, also ich glaube, dass Menschen geführt werden wollen und auch geführt werden müssen. Davon bin ich überzeugt. Und das ist eine hohe Verantwortung, ja, weil Menschen ja auch vertrauen. Also sie vertrauen in Führung und du musst Vertrauen auch immer wieder rechtfertigen. Und das Team, was bei Union arbeitet, kommt aus der Region. Wir sind im Grunde alles Menschen, die hier sozialisiert sind. Dadurch ist es auch ein kleines Wechselspiel. Wir kennen wiederum die Menschen gut, um die wir uns auch kümmern und für die was machen. Das ist, glaube ich, schon mal eine ganz gute Voraussetzung, dass du weißt, für wen du es tust.
Jetzt komme ich aus Basel und wir haben vor einigen Jahren, das war sicherlich einer der größten Fehler der Vereinsgeschichte, einen Trainer nach Berlin exportiert, der jetzt mit ihm die größten Erfolge feiert, den Urs Fischer. Und ich dachte vielleicht, weil das ja einer der ersten Podcasts ist, die Sie machen, so ganz exklusiv, verraten Sie uns genau dieses Erfolgsrezept, das uns in Basel, aber auch in vielen anderen Vereinen fehlt. Sie haben gesagt, diese Gemeinschaft. Jetzt ist es aber so, dass eine Fußballmannschaft, die auch aus sogenannten Ich-AGs besteht, also Spieler, die doch sehr stark auf ihre eigene Karriere schauen. Und trotzdem ist es tatsächlich so, wenn man zu ihnen ins Stadion kommt, dass man merkt, da ist eine Einheit. Will Sie sagen, das ist wirklich die Einheit des Vereins, die sich auf die Spieler überträgt? Oder wie schaffen Sie das? Oder trügt der Schein? Und das sind auch die ganzen normalen, sagen wir mal, Streitigkeiten, die man sonst antrifft.
Naja, erstmal habt ihr ja in Basel Urs Fischer nicht exportiert nach Berlin, sondern ihr wolltet ihn nicht mehr und wir haben uns ihn genommen. Das muss man erstmal klarstellen, weil ansonsten hängt sich irgendeiner in Basel noch irgendeine Blume ans Revier dafür, dass wir erfolgreich sind. Ja, nein, noch nicht mal das. Ihr wolltet ihn nicht mehr, wir wollten ihn. Nein, natürlich muss es immer passen und Urs Fischer als Cheftrainer in einem Fußballverein, Cheftrainer im Fußballverein stellen immer die wichtigste Führungskraft dar. Das ist ja ganz klar. Wir kommunizieren, wir präsentieren, wir artikulieren uns über das, was wir auf dem Rasen tun. Das ist der Kern unserer Kommunikation, Fußballspielen. Mhm. Und wenn du das gut machst, ist jede begleitende Kommunikation einfacher oder auch gar nicht mehr so wichtig, weil es kommt darauf an, was du jedes Wochenende auf dem Platz schaffst. Und wenn du da erfolgreich bist, ist es gut. Nein, natürlich überträgt sich der Charakter einer Organisation und auch der Zusammenhalt einer Organisation natürlich auch auf die Menschen, die nur 2-3 Jahre hier sind. Dazu ist eine hohe Stabilität einer Organisation notwendig. Ja, du musst eben eine Art Anker sein. Die Menschen müssen hierher kommen. Wir kommen hierher aus aller Herren Länder. Wir haben, glaube ich, jetzt 11 Nationen bei uns im Kader. Und umso wichtiger ist es, dass es einen Anker gibt, eine starke Säule gibt, wo die Menschen sagen, aha, so ist das hier und hier wird aufeinander geachtet, hier ist man solidarisch, hier versucht man sich zu helfen. Jeder Einzelne ist am Ende wie bei uns im Club nur so stark, wie die Gemeinschaft stark sein kann. Und das kriegen wir relativ schnell übertragen. Und wenn es einmal, wenn es Spieler, die diese Erfahrung noch nie gemacht haben, erfahren, dass sie selbst besser sind, wenn sie die Stärke der Gemeinschaft nutzen, aber auch etwas zu der Stärke beitragen, dann brauchen wir gar nichts mehr erklären, weil am Ende jeder Profi definiert sich ja auch über seine persönlichen Leistungen. Und wenn er in einer Atmosphäre arbeitet, die seine persönlichen Leistungen fördert, es gibt nichts Besseres im Sport. Und das passt hier eben so zusammen. Also wir sind so, wie wir sind. Wir müssen uns gar nicht verstellen, sondern wir können natürlich, wir haben einen vollkommen natürlichen Umgang miteinander. Das ist ganz wichtig. Also auch diese Authentizität dessen, was hier passiert, die spürst du ja. Oder du kommst ja her und merkst, dass hier irgendjemand versucht, etwas zu sein, oder dass eine Organisation versucht, etwas zu sein, was sie eigentlich gar nicht ist. Weil es vielleicht irgendeine Marketingagentur aufgeschrieben hat und hat hier gesagt, oh, wenn du das jetzt so und so machst, dann bist du erfolgreich. Ich glaube, ich bin jetzt 19 Jahre hier, wir haben uns noch nie etwas aufschreiben lassen. Versucht haben es viele Marketingagenturen rauszubekommen, warum wir ohne sie erfolgreich sind. Dann bleibt doch immer was hängen. Wir haben heute Freunde, die uns begleiten, aber die akzeptiert haben, eigentlich eher das zu unterstützen und das zu stärken, was wir sind, als irgendetwas über uns rüberzulegen. Ja. Ja, und das haben wir dann, also die guten Agenturen haben das gemerkt und die schlechten sind dann nicht mehr da. Diese hohe Authentizität, die ist ganz wichtig, weil dann machen wir das ja ohne Anstrengung. Und wenn du es ohne Anstrengung machst, kannst du es länger tun, kannst es intensiver tun. Der Gegenüber oder der zu uns kommt, spürt es relativ schnell. Und also wir haben eine hohe Fluktuation, weil wir einen relativ starken Leistungszuwachs haben. Wir müssen, also wir machen relativ große Schritte auch im Leistungsbereich. Also wegkommen auch immer wieder Spieler, die diese Schritte nicht mitgehen können. Es kommen neue, die wiederum das Niveau anheben. Und eins kann ich Ihnen sagen, niemand, der uns verlassen hat, selbst wenn er traurig war, dass er eben seinen Stammplatz verloren hat und weil die Entwicklung des Clubs zu schnell ging, mit dem begrüßen wir uns danach herzlich und können herzlich über unsere Zeit reden und sind uns weiterhin verbunden. Und das ist ja, also wenn du dich mit ehemaligen Mitarbeitern oder definieren kannst, auch über ehemalige Mitarbeiter definieren kannst, nicht nur über die, die hier sind, sondern über die, die heute woanders sind. Und das, was wir sind, sogar transportieren. Wir haben, glaube ich, heute in fast jeder Bundesliga-Mannschaft, bis auf den FC Bayern München, haben wir, glaube ich, in fast jeder Bundesliga-Mannschaft ehemalige Spieler von uns, die über uns berichten, die über uns erzählen und die vieles sogar mitnehmen und sagen, oh, das war dort in Köpenick vorbildlich, da bin ich an die Leistungsgrenze persönlich gekommen. Und nein, das macht uns auch stolz. Aber das Entscheidende ist, das strengt uns nicht an, weil wir tatsächlich nur so sind, wie wir sind. Und dass dann so eine Wirkung erzielt bei anderen, überrascht uns wiederum, weil ich sage, hey Freunde, dann kocht ihr ja doch alle mit Wasser und das noch nicht mehr so heiß wie wir. Also solange wir mal nicht Teil dieser Organisation ist, Bundesliga, oder solange wir mal nicht Teil ist einer Spitzengruppe, egal wo es, was du machst oder wo es stattfindet, glaubst du mal, die sind dort besonders gut und deshalb sind sie so erfolgreich. Und das hat sich nicht immer bestätigt, sondern sonst wären wir auch nicht dort, wo wir heute sind.
Ich kann mich sehr, sehr gut erinnern, wie ich zum ersten Mal in dieses Stadion gekommen bin. Ich engagiere mich ja für das World Forum for Ethics in Business, wie Sie gut wissen. Und wir hatten damals die glorreiche Idee, nachdem viele Konferenzen im Europäischen Parlament stattgefunden haben, auch das Thema Sport zu besetzen. Ein paar Monate später, da kam ein Anruf aus Berlin. Ein Vertreter hier des Vereins oder ein befreundeter Vertreter des Vereins hat angerufen und gesagt, war ja schön und recht diese Konferenz, aber wir möchten Sie gerne einladen, einen Verein zu sehen, der wirklich auf Werten basiert. Und die Einladung haben wir sehr gern angenommen, sind dann hierher gereist. Ich kann mich erinnern, unsere Präsidentin aus Indien auch mit dabei. Und was wir erlebt haben, hat uns wirklich beeindruckt. Wir haben ja eigentlich nur Geschichten gehört, wir haben Bilder gesehen, aber wir haben vor allen Dingen Menschen erlebt und haben genau das erlebt, was Sie beschrieben haben, dieses sehr Authentische. Also wir haben diese Geschichten, die erzählt wurden, eben auch ja, glaubhaft empfunden, weil die Menschen gespürt haben. Es hat mich sehr beeindruckt, dass hier an der Weihnacht gesungen wird. Es hat mich beeindruckt, dass das Stadion mit den eigenen Händen erbaut wurde von 2.500 Fans. Und ich habe mir dann die Frage gestellt und ich habe die mitgebracht für Sie. Wie ist denn das entstanden? Bei Kultur ist ja sowas Spannendes. Es ist so sensibel, man kann es nicht mit den Händen fassen und doch spürt man es. Wenn keine Kultur da ist, die man haben möchte, ist es schwierig, sich zu transformieren. Wo sehen Sie die Ursprünge? Wie ist diese Kultur entstanden?
Also erstmal überrascht es mich immer, dass es beeindruckt. Also wir hören das öfters, dass wenn Menschen bei uns waren, die jetzt nicht aus unserer sozialen Umgebung kommen, egal wie weit weg, und dann sind die Menschen überrascht über das, was sie hier erfahren. Und das wiederum überrascht uns, weil wir sagen, wieso, was ist so besonders? Nein, ich glaube, das ist am Ende doch die Summe der Menschen ist, der Eigenschaften der Menschen, die hier wirken. Also und die sind eben, der Entscheidende ist, dass du es zulässt, also dass du Partizipation zulässt, dass du, wir haben es ganz gut hinbekommen im Club, dass wir uns als Club schon sehr fokussieren auf das, was wir eigentlich sind im Ursprung, ein Profifußballverein, dort in diesem Kerngeschäft auch erfolgreich sein wollen, weil ich auch überzeugt davon bin, das habe ich mal so ausgedrückt und hab dann auch unserer Stiftung diesen Namen gegeben, der Starke hilft dem Schwachen. Ja. Das setzt voraus, dass einer stark ist. Also du kannst nur solidarisch sein, du kannst nur dich sozial engagieren, du kannst nur den Schwächeren in der Gesellschaft helfen, wenn du selber in der Lage bist, anderen zu helfen. Also achte bitte auch immer darauf, dass deine Stärke erhalten bleibt und dann nimm aus der Stärke heraus, übe soziale Verantwortung und helfe Schwächeren. Und deshalb beides muss gut funktionieren. Also wir müssen ein gut geführter, professioneller, erfolgreicher Fußballclub sein, um soziale Verantwortung übernehmen zu können, um Werte leben zu können. Das machen wir und da lassen wir viel zu. Wir haben eine Stiftung, die sich stark engagiert. Wir haben eine Vielzahl von Initiativen und Organisationen, die sich im Umfeld des Clubs in der Stadtgesellschaft engagieren. Und ich glaube, dass daraus auch die Verantwortung eines erfolgreichen Sportes entsteht, ja, dass du die Kraft, und Fußball hat nun mal eine große Kraft, das ist ganz klar, eine große Anziehungskraft auf der einen Seite, aber auch eine große Strahlkraft in die Öffentlichkeit, dass du dir dieser Verantwortung bewusst bist und dann gehe vernünftig damit vor. Und ich glaube, das, was wir so erleben in den westlichen Gesellschaften in den letzten Jahren, geht das ein bisschen verloren, ja, dass wir bitte aus einer eigenen Kraft heraus unsere Werte besser transportieren, als aus einer ja, Kraft, die wir glauben, aus der Vergangenheit heraus. Und ich sage immer, die Moral einer satten Wohlstandsgesellschaft, das ist das Schlimmste, was es eigentlich gibt. Ja, und weil du dann nämlich, ja, du wirst faul und befasst dich mit Themen, die im Grunde genommen gar nicht mehr einzahlen in eine Gemeinschaft, sondern wir befassen uns alle, was können wir aus dieser Gemeinschaft rausnehmen und vergessen unter anderem auch, dass sowieso Wachstum und Verteilung noch nie gleich war. Ja, also wir haben genug Schwache in unserer Gesellschaft, die wir uns zu kümmern hätten. Das machen wir aber leider nicht mehr ausreichend. Also Fußball ist bei uns eine ganz breite Facette im Grunde genommen. Aber im Kern müssen wir im Sport erfolgreich sein. A, hört man uns zu. B, sind wir selbst in der Lage, anderen zu helfen. Und da haben wir ein gutes Gleichgewicht gefunden, beides zu machen, uns auf den Sport zu fokussieren und trotzdem die Menschen um uns herum mitzunehmen und sie teilhaben zu lassen. Das finde ich ganz wichtig.
Und das ist ja gerade das Thema Ethik im Business, Ethik im Sport. Wir haben dann ja 2015 hier vor Ort eine Konferenz durchführen dürfen und Sie haben mich eingeladen, Teil der Stiftung zu sein. Ich freue mich, als Stiftungsrat mich zu engagieren. Ich habe beispielsweise, ich kann den Zuhörern sagen, ein Projekt versuchen dürfen in Neukölln, wo Schüler, Schülerinnen Fußball spielen, betreut Fußball spielen können, auf dem Platz von der Union bezahlt, gesponsert. Eine tolle Sache. Damals, 2015, sind wir zum Verein gekommen, der in der zweiten Bundesliga gespielt hat. Dann gibt es einen rasanten Aufstieg. Sie steigen 2019 in die Bundesliga auf, jetzt Champions League. Mhm. Die Welt verändert sich ja unglaublich schnell. Viele sagen, die Welt hat sich noch nie so schnell verändert wie heute. Da kann man mit Zahlen vieles belegen. 1920, wenn wir mal zurückgehen in der Geschichte, da war so die durchschnittliche Lebensdauer eines Unternehmens 67 Jahre. Heute sind es noch 15 Jahre. Es gibt Untersuchungen, die zeigen, dass 90% aller Daten, die produziert wurden, auf dieser Welt in den letzten 2 Jahren produziert wurden. Und doch kann man sagen, vielleicht wird sich die Welt nie wieder so langsam verändern wie heute, denn es gibt vorausschauende Studien, die sagen, in 3, 4, 5 Jahren gibt es nur noch 50% der heutigen Jobs. Viele Unternehmen werden nicht mehr existieren, wenn sie nicht in einer Form transformieren, die notwendig ist. Und deshalb die Frage, was macht eigentlich dieser enorme Erfolg mit dem Verein derzeit? Das Geschwindigkeit der Transformation, machen Sie manchmal aus mit dem Gefühl, hier geht vielleicht auch irgendwas verloren, wir müssen sehr sorgsam sein. Oder spüren Sie in sich, nee, das System hält das aus? Also wie gehen Sie damit um?
Na Gott sei Dank habe ich ja 2 Füße und ein Fuß steht permanent auf dem Gaspedal und der andere steht permanent auf der Bremse. Ja. Weil ich weiß, dass wir nur das bleiben können, was wir sind, wenn wir versuchen, uns weiter zu verbessern, uns zu entwickeln und unsere Tradition erhalten können wir eben nur, wenn es uns auch noch gibt. Also und deshalb muss ich beides tun. Ich muss also versuchen, den Club weiterzuentwickeln, ihn. Jede Generation, auch Generation an Führungskräften, hat die Verantwortung, den Standort, der seit über 100 Jahren hier existiert, dem Club, der seit 100 Jahren existiert, immer fit zu machen für die nächste Generation. Und Entwicklungstempo, es wird höher. Und dann müssen wir uns darauf einstellen. Auf der anderen Seite müssen wir eben auf der Bremse stehen und den Menschen auch Halt geben, auch ein traditionelles Angebot machen, ihnen neben dem Teil des Lebens, was permanent aus Veränderung besteht, eben auch ein Zuhause zu geben, ein bisschen Heimat zu geben und in bestimmten Lebensbereichen Tempo auch zu verlangsamen. Und ich gehöre zu denjenigen, die sagen, Fußball, so wie wir ihn mögen hier bei Union, kann ruhig ein bisschen langsamer sich entwickeln. Zumindest nicht auf dem Rasen, da sollen die Jungs ruhig Spitzengeschwindigkeiten nachweisen können, sondern im Umfeld. Und deshalb machen wir nicht jede Veränderung mit, sondern wir versuchen, auch, wie gesagt, ein Raum zu sein, ein Ort zu sein, wo die Menschen sagen, Freunde, was war ich von Montag bis Freitag in einer sich rasant verändernden Umgebung und Gott sei Dank bin ich jetzt hier in der alten Försterei und kann ein bisschen durchatmen. Und das steht nicht im Widerspruch für mich, sondern beides ist wichtig, beides ist möglich. Das geht nicht immer ohne Konflikte, es geht auch nicht immer ohne Spagat, die du als Verantwortlicher gehen musst. Du musst dann eben auch versuchen, den Menschen das zu erklären und sie mitzunehmen. Ich glaube, dass daraus, wie gesagt, in dieser rasant wachsenden und schneller wachsenden Gesellschaft einige diese Verantwortung auch übernehmen sollten. Und das kann der Sport tatsächlich sein, weil wir sind im Sport, wir haben Regeln, die sehr traditionell sind, wir haben Abläufe, die sehr traditionell sind und wir sollten nicht versuchen, immer alles sofort zu ändern. Und ich bin eigentlich eher jemand, der, was den eigenen Club betrifft, nur die Veränderungen tatsächlich geht, die wichtig sind, damit der Club sich entwickelt, aber die nicht wichtig sind, um Anerkennung von draußen zu bekommen oder plötzlich Applaus zu bekommen von Menschen, die in ihrer Entwicklung viel, viel schneller sein wollen oder sich entfremden auch. Also wir werden in der Gesellschaft nur erfolgreich sein, wenn wir uns gleichermaßen entwickeln. Also wenn sich am Ende nur eine, ja, elitär ist ja fast schon ein böses Wort, aber eine intellektuelle Elite in einer Gesellschaft sich entfremdet, entfernt von dem Rest oder von einem anderen großen Teil entfernt, dann kann es die Gesellschaft spalten. Und ich glaube, dass Sport wiederum vereinen kann. Ja? Und deshalb sollte Sport auch politisch nicht so stark instrumentalisiert werden, sondern Sport soll Menschen aus meiner Sicht auch vereinen und gerne auch von ganz links bis ganz rechts oder von Norden bis Süden, sondern der Sport ist wie so ein Kitt in der Gesellschaft. Und wenn wir aber diese Aufgabe des Sportes auch für politische Agenden benutzen und alle müssen das plötzlich gleich sein, dann nehmen wir uns eine riesengroße Chance, die der Sport eigentlich hat. Und deshalb bin ich bei Bach als Beispiel, ja, die olympische Idee ist in einer anderen, die olympische Idee soll Konflikte in der Welt überwinden, soll Staaten, die im Krieg sind, miteinander vereinen und Sportler sollen diese Funktion ausüben und leider wird aber der Sport immer stärker benutzt. Es ist zum einen staatlichen Akteure. Wissen Sie, Menschen oder Völker sind ganz selten im Krieg miteinander, sondern es sind die Staaten, die im Krieg sind. Und es sind Organisationen, die sich auseinandersetzen. Und deshalb sollte man von Staaten, die Konflikte miteinander austragen, nicht immer auch auf die Menschen, auf die Völker übertragen. Und der Sport hat eben eine völkervereinende Aufgabe und soll staatlich unabhängig sein, weil Staaten eben Krieg miteinander führen, aber Völker nicht.
Ja, ja. Was ich ein sehr schönes Bild finde, dieses Ritual des ewig Gleichen, das Ritual des ins Stadion Kommens und das Spiel, das immer das Gleiche ist, dass das auch ein Anker sein kann für den Menschen in dieser Welt, die sich so schnell verändert. Das kann ich total nachvollziehen. Wie ich gesagt habe, seit ich 8 Jahre alt bin, gehe ich mit meinem Vater zum Fußball. Damals hat er mich irgendwie tragen müssen als kleines Kind. Heute muss ich ihn stützen, weil er kaum mehr gehen kann. Und in all den Jahren zusammen sind wir da hingegangen und die Zeit ist wie so stehen geblieben für die 90 Minuten. Und manchmal, Herr Zingel, wenn wir dann da sitzen, wenn der FC Basel gerade mal nicht so gut läuft, dann philosophieren wir. Dann sagen wir, also wir müssen das Ruder übernehmen, wir werden jetzt Präsident des FC Basels. Und ich glaube, Deutschland hat 80 Millionen Bundestrainer und vielleicht hat jeder Verein dann so viele 1000 Präsidenten. Und die überlegt sich, wie könnte man das anders machen? Und es ist vielleicht auch ein Traum, Präsident eines Vereins zu werden. Und sie sind es nun. Und deshalb wollte ich mal persönlich auf Ihren Werdegang eingehen, weil es total spannend ist. Wie wird man Präsident eines Champions League Vereins? Also wie sind Sie dazu gekommen?
Also erstmal glaube ich, dass das, was Sie beschrieben haben, ja, die Kraft des Sportes ausmacht. Ja, dass jeder glaubt, dieses Spiel zu verstehen und darüber hinaus auch noch glaubt, Präsident eines Fußballclubs zu werden. Also Trainer, ja, Präsident wusste ich noch gar nicht, aber dass jeder Trainer werden will, ist klar. Aber gerne auch Präsident. Also wie bin ich das geworden? Ich bin hier auch groß geworden. Es ist der Club meines Lebens, meiner Kindheit. Bin mit meinem Großvater hierher gegangen, Mitte der 70er Jahren. Habe 20 Jahre ganz normal auf den Rängen gestanden, bis Anfang der 2000er Jahre. Bin dann mit meinem Unternehmen Sponsor geworden. Und wenn du sagen wir mal, dein Herz verloren hast an einem Club und du siehst, dass es ihm nicht gut geht, also gut geht nicht im Sinne, er spielt gerade schlecht Fußball. Das haben wir unser Leben lang gemacht als Union. Zumindest in meiner Kindheit, nur ganz selten hatten wir gute Spielzeiten. Die meisten Spielzeiten in meiner Kindheit waren nicht so überragend. Und da haben wir gar nicht in der ersten Liga gespielt, auch in der DDR nicht. Aber wenn du dann merkst, dass dein Club in der Substanz so ein bisschen in seiner Organisationsstruktur bedroht ist, dass Menschen ihn fehlleiten, Und du hast dann Selbstmöglichkeiten, selbst finanzielle Möglichkeiten auch. Ich bin dann letztendlich mit 6, 7, 8, 10 Unternehmern, die habe ich zusammengetrommelt und gesagt, pass auf, lass uns einen Wirtschaftsrat gründen und lass uns außerhalb des Clubs aber, wir drängen nicht rein in den Club, lass uns außerhalb des Clubs versuchen, den Club zu unterstützen. Und das habe ich gemacht und dann haben die Menschen mich im Frühjahr 2004 in den, also ganz normal als Vereinsmitglied in den Aufsichtsrat gewählt. Ich war damals Vorsitzender als Wirtschaftsrat, dann bin ich Aufsichtsratsmitglied geworden. Und dann haben die, hat der Aufsichtsrat gesagt, weißt du was, Dirk, dann willst du nicht dich an die Spitze des Clubs stellen? Und es war für mich erst eine surreale Situation, weil du, wenn du 20, 30 Jahre auf den Rängen stehst und dann hast du ja auch es war dein Club, aber du betrachtest den Club ja nicht von innen, sondern du betrachtest den Club immer von außen und plötzlich Teil des Inneren zu werden und dann noch die Hauptverantwortung zu übernehmen. Darüber habe ich dann ein paar Nächte geschlafen und habe mich dann aber entschieden, es zu tun. Habe dann im Grunde genommen, ja, versucht, den Club genauso zu führen, mit den gleichen Grundeigenschaften, mit den gleichen Werten. Tu es für die Menschen, tu es nicht für dich. Und wahrscheinlich hat es geholfen, dass ich von dem Grunde nach eigentlich Unternehmer bin. Ja, ich möchte gestalten. Ich gehe voran. Ich treffe Entscheidungen. Ich habe eine Idee. Das ist, glaube ich, das kannst du nicht lernen. Das hast du. Das bist du oder du bist es nicht. Und ich habe ja nebenbei noch mein Unternehmen mit 400 Mitarbeitern, habe eine Familie, mein erstes Haus gebaut in der Zeit, habe 3 Kinder großgezogen, beziehungsweise meine Frau hat die Kinder großgezogen und wenn du 20, die jüngste Tochter ist 26 und wenn du 20 Jahre Präsident bist, dann weiß man, dass die Kinder eigentlich ihren Vater ausschließlich als Unternehmer, als Präsident erlebt haben und schön ist aber, dass alle heute auch dem Club sehr nahestehen. Was auch sonst. Auf unterschiedlichste Art und Weise. Alle sind im Grunde auf der Beizeite groß geworden, haben dort gestanden, stehen zum Teil heute noch dort. Also natürlich ist der Club dann ein ganz, ganz großer Teil des Lebens geworden und kannst das nicht halb machen. Du machst es am Ende 24/7 und in jedem Urlaub bist du erreichbar, denkst drüber nach, aber es gibt ja, und für mich ist das so, für mich ist das keine Belastung. Also wenn andere sagen, also Akku aufladen, abschalten und mal nicht daran denken, das geht bei mir alles gar nicht, sondern ich kann nur Urlaub machen, wenn ich weiß, und zwar mit 3 Telefonaten am Tag, dass alles funktioniert. Also nur dann kann ich überhaupt Urlaub machen. Und das ist gar keine Belastung, sondern das ist für mich wie so ein positiver Stress. Bei mir ist es genau andersrum. Also ich komme in einen negativen Stress, wenn ich nicht jeden Tag kommuniziere mit meinen Führungskräften im Club oder auch in der Firma. Das hat sich. Ich lade dabei auch den Akku auf. Also ich glaube, ich brauche nicht 10 Tage das Handy ausmachen, um den Akku aufzuladen. Das ist alles Quatsch. Also ich weiß gar nicht, wie die Leute das machen. Das geht gar nicht.
Das ist natürlich total spannend. Und ich glaube, viele der Zuhörer, die werden sich intensiv immer wieder damit beschäftigen, wie kann ich meinen Akku aufladen? Ja, also woher ziehe ich die Energie, wenn man schaut? Der neueste AXA-Report, Mentale Gesundheit Deutschland, sagt, 1/3 aller Deutschen sagen von sich selbst, ich fühle mich momentan mental nicht gesund. Und wenn ich nochmal mitschreibe, also sie haben 3 Kinder, also sie haben eine Ehepartnerin, sie arbeiten 140 bis 180 Stunden ehrenamtlich notabene hier im Verein und führen ein Unternehmen mit 400 Mitarbeitern. Und tatsächlich fällt mir, ich kenne sie jetzt seit 2014, fällt mir in all den fast 10 Jahren auf, dass wenn immer ich sie treffe, sie tatsächlich so eine innere Ruhe haben, die Ruhe weg haben sozusagen, obwohl um sie herum immer extrem viel geschieht. Und das, ja, das hat sich zu erfahren, woher kommt das? Haben Sie getransferiert? Wie kommen Sie dahin?
Antrainieren ist vielleicht nicht so das richtige Wort, aber wenn du 20, 30 Jahre machst, kommt natürlich, also ich bin ja ein Bauchmensch. Ja, ich habe mich ja nicht jetzt akademisch ausbilden lassen oder habe nicht studiert, sondern habe im Grunde mal alles autodidaktisch im Grunde genommen, also im Sinne Unternehmer eigentlich vorangetrieben. Und warum ich heute noch so eine innere Ruhe habe, ist, weil natürlich im Laufe der Jahre ganz tolle Teams entstanden sind. Je größer die Aufgabe wurde, und früher war ja der Anteil der operativen Arbeit, dass wirklich das selbst nicht nur die Idee haben und voranzugehen und auch das selbst umsetzen, das war ja der Anteil viel, viel höher als heute. Mhm. Ja, heute habe ich sowohl in der Firma, meine Kinder sind heute groß, sind in der Firma, haben das im Grunde genommen von Papa übernommen. Und beim Club, ich habe nach dem Sonnabend qualifizierten uns für die Champions League, und in der Woche darauf habe ich alle Führungskräfte zusammengenommen im Club, vom Abteilungsleiter über Prokuristen, Geschäftsführer, Präsidiumsmitglied, also alle, die Fach- oder Führungsverantwortung haben. Das waren über 45 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Also auch die Anzahl der Führungskräfte im Club ist viel, viel größer geworden. Und diese Ruhe habe ich, weil alle gut sind und weil wir eigentlich als Club insgesamt in sich ruhen. Ja? Und weil wir was treibt uns? Uns treibt nur unser eigener Ehrgeiz, was wir sind und nicht, was wir sein wollen. Ja, also und somit, das hängt so ein bisschen zusammen. Also wenn du urauthentisch sein kannst, wenn du jeden Tag auf Arbeit gehst und bist der, der du bist, und das darfst du auch sein. Du musst dich nicht verstellen vor deinem Vorgesetzten. Du musst dich nicht verstellen für irgendein Produkt oder musst etwas tun, etwas bauen oder etwas herstellen, was du eigentlich persönlich gar nicht magst, sondern es ist dein Job. Das findet bei uns alles nicht statt. Bei uns, glaube ich, geht die große, große, die überwiegende Mehrheit unserer Mitarbeiter geht total gerne morgens in den Club und hat mit dem Club zusammen Erfolg. Und das erzeugt Ruhe, weil das ist auch eine Kraft und ein Kapital und was unbezahlbar ist. Ja. Und glauben Sie mir, ich habe jetzt mit 19 Jahren im Profifußball tätig bist oder im Fußball. Und davon jetzt 14, 15 Jahren im Profifußball, im DFL-Bereich, habe ich viele, viele Manager kennengelernt, viele Clubs kennengelernt. Und ich glaube, dass es kein Zufall ist, dass wir mit unserer Sozialisierung, mit unserer Geschichte in der DDR, mit dem Umbruch in Deutschland, mit der neuen Erfahrung der neuen Bundesrepublik, denn die alte hat sich mit der Wiedervereinigung nämlich für mich auch aufgelöst. Also die alte gab es auch nicht mehr, sondern uns gab es nicht mehr und die alte gab es auch nicht mehr. Die tun zwar alle nur so, dass sie sich nicht verändert haben, aber im Grunde genommen gab es für mich danach ein neues Deutschland, ja, was aus zwei unterschiedlichen Sozialisierungen besteht, Veränderungen als Chance zu sehen und eigentlich immer zu wissen, dass die Dinge nicht ewig halten. Also das, was wir erlebt haben an Brüchen, erleben zurzeit einige in einem viel höheren Tempo zum ersten Mal in ihrem Leben. Und wir sagen, oh komm, wo ist der nächste Bruch? Also lass uns was draus machen. Und ich glaube, dass dort eine unheimlich große Kraft bei den Menschen existiert, die diese Brüche genau erlebt haben. Und gibt ein paar Schlaumeier, die halten diese Brüche als Makel und ich halte diese Brüche als Verdienst und als Chance.
Ja. Könnte man also sagen, dass durch diese Brüche, durch das Überstehen dieser Brüche, durch diese erlebte und gezeigte Resilienz so eine Art Urvertrauen in die eigene Kraft vielleicht auch in das Leben entstanden ist, dass Ihnen so...
Naja, Vertrauen kommt ja von Erfahrung und wir haben die Brüche gemeistert, ja, und in unseren Familien, in unseren Betrieben, in unseren Freundeskreis, hier im Club. Wir haben diese Brüche gemeistert und sind heute wieder erfolgreich. Und ich glaube schon, dass daraus ein neues Vertrauen und eine neue Kraft entsteht. Glaube ich schon. Und dass es heute möglicherweise sogar uns Vorteile bringt gegenüber denjenigen, die diese Brüche nicht haben. Davon bin ich eigentlich fast überzeugt. Oder davon bin ich überzeugt.
Jetzt eilen Sie ja von Erfolg zu Erfolg. Und der Erfolg von gestern kann aber auch der Druck oder der Feind von morgen werden. Ich kann mich gut erinnern, Roger Federer, unser Schweizer, vielleicht auch globale Tennis-Ikone, der ist ja auch von Erfolg zu Erfolg geeilt. Ne? Zwischen 2004, 2008, glaube ich, war der in jedem Grand-Slam-Finale, die meisten davon gewonnen. Und so anfangs 2008 hat er gegen einen jungen, aufstrebenden Spieler im Halbfinale verloren in Australien, nämlich Novak Djokovic, im Halbfinale. Und die Medien haben gesagt, Herr Federer ist ja Karriere am Ende. Und er hat dann was ganz Spannendes gesagt. Er hat gesagt, ich glaube, ich habe ein Monster geschaffen. Und seine These war, dass dieser Erfolg, den er hatte, jetzt zum Monster geworden ist, ein unglaublicher Druck, der auf ihn projiziert wird. Und mit dem musste er, das hat ihm dann ein paar Jahre gedauert, wirklich lernen umzugehen. Und wenn man sagt, Learning from Leaders, viele Menschen in der Wirtschaft erleben das ja auch so, Geschäftsführer. Der Erfolg von 2022, den feiert man mal kurz, stößt vielleicht mit dem Champagner an und dann weiß man aber, 2023 müssen die Zahlen noch besser sein. Das ist die Idee der Marktwirtschaft. Jetzt, wo stecken Sie das hin? Also erleben Sie das auch so, dass das ein Druck ist, weil man sich immer wieder weiter beweisen muss? Oder wie erleben Sie das?
Na, vielleicht ist es eine alte Idee, die gar nicht mehr anzubinden ist. Es ist eine Idee, die aus Normen sich ableitet, die vielleicht zu hinterfragen sind. Erwartungslogik immer höher. Also was sind die Motivationen davor und welche Normen prägen uns eigentlich oder in welchem Normenbereich sollen wir leben? Und das ist auch ein Verdienst oder eine Erkenntnis von uns, die in der DDR groß geworden sind. Wir mussten mit ständig wechselnden Normen umgehen und haben festgestellt, dass sowohl die eine nicht funktioniert und die neue funktioniert schon gar nicht. Also deshalb haben wir vielleicht entwickelt, unsere eigenen zu entwickeln, ja, und zu sagen, also woran messen wir uns eigentlich? Was treibt uns an? Doch nicht die Erwartungshaltung von anderen und schon gar nicht die Erwartungshaltung von Medien, weil hat sich auch erheblich verändert in den letzten Jahren. Nein, ich glaube, das hängt damit zusammen, dass du dich nur selber antreibst, dass du deinen eigenen Ansprüchen nachkommen musst. Das bedeutet aber, dass du ein gesundes Selbstbewusstsein haben solltest. Also du solltest deine eigene Erwartungshaltung zu deiner eigenen Norm erheben und dich nicht beeinflussen lassen von anderen, was die von dir erwarten oder was über dich geschrieben wird oder was ein anderer für dich als von Norm erklärt. Also das haben wir bei uns noch nie. Ich habe das versucht auch hineinzutragen in die Organisation. Ja, und hab gesagt, nein, wir müssen darauf nicht reagieren. Oder es ist doch egal, was dort geschrieben steht. Oder es ist doch egal, was der gesagt hat. Wir müssen in unserem eigenen Wertegerüst klarkommen. Und unser Gradmesser ist letzten Endes der Sonnabendnachmittag auf dem Platz oder die reale Reaktion von Menschen und nicht die Reaktion von Menschen an sozialen Medien, nicht die Reaktion in Medien oder schon gar nicht Kommentare oder Meinungsseiten von Verlagsmitarbeitern, schon gar nicht. Sondern versuche dir ein Maß oder eine Norm zu geben, die für dich relevant ist. Und für mich persönlich ist die direkte Reaktion von Menschen relevant, die also direkt einschätzen können, Dirk, was du gemacht hast mit deinem Team oder was der Club macht, das tut mir gut. Ja. So. Und wenn ich das höre und ich durch das Stadion gehe und die Menschen sind glücklich und wir sagen und es, ihr tut uns gut und ich wissen Sie, wir kriegen auch nach dem Champions League Erfolg und immer wieder zwischendurch in den Jahren kriegen wir so viele Briefe von Menschen, von Familien, die sagen, welche Bedeutung wir als Club für sie haben und was für einen Anker wir für sie darstellen und was für psychologische Probleme wir teilweise auch lösen. Und dessen sind wir uns oft gar nicht bewusst und sich da immer wieder oder sich dessen bewusst zu wehren, immer wieder neu, Es ist jetzt voraus, dass du mit den Menschen in Kontakt stehst, und zwar im direkten Kontakt. Das setzt voraus, dass du so wenig wie möglich Dinge liest oder dich treiben lässt von Normen, die eigentlich gar nicht deine Normen sind. Und also versuchst in einer realen Welt zu leben. Früher hat man so umschrieben, früher hast du ja deine Familie gehabt, ja, und das war das Wichtigste, was dein Vater, deine Frau, deine Kinder, also wirklich das Zuhause, ja, das war, also da fühlt sich jeder wohl, und da war die Meinung von Zuhause war am wichtigsten, und das geht da ein bisschen verloren, weil es so viel Meinungsbildung gibt und weil es so viel Agenda-Politik oder auch Meinungsjournalismus und also jeder versucht ja, die bestimmte Gruppen der Gesellschaft für sich zu vereinnahmen, für seine eigene Agenda und egal welche Agenda, ja, und somit sind wir permanent unter Druck, irgendetwas sein zu müssen, was wir eigentlich gar nicht sein wollen. Und diesen Anker mit realen Menschen zu tun zu haben, zu begreifen, was dein einfaches Handeln, nichts Großes, dein einfaches Handeln trotzdem für die Menschen bedeutet, das erdet dich, und darauf sollten wir uns immer wieder besinnen, und das tun wir. Und deshalb, wir haben keinen Erwartungsdruck. Wir wissen, dass Sport, dass es irgendwann mal wieder schlechter wird. Da werden wir mal sauer drüber sein, werden wir mal traurig drüber sein, und dann werden uns vielleicht eine Woche alle blöd angucken und auch doof miteinander reden, und aber dann wissen wir ganz genau, es geht weiter. Dann fahren wir eben wieder woanders hin und spielen dort Fußball, aber mit den gleichen Menschen, denen es etwas bedeutet, und für die tun wir es, und für niemand anderen.
Ja, total spannend. Das ist so, es gibt ja, ne, die Idee, dass so ein reaktives Verhalten darauf fußt, dass man sich hauptsächlich nach dem Wind dreht, ja, also dass man sich so immer hält, wie das die Mehrheit der Umgebung will, und dann fehlt es natürlich oft an Stabilität und man ist von Angst getrieben, und sie beschreiben so ein Verhalten, was mehr so inside out ist, dass man sich an seinen eigenen Werten orientiert und man sagt, wenn ich entsprechend dieser Werte lebe, dann sage ich zu mir selbst, jawohl, ich habe...
Reflexionsfläche brauchen wir auch, aber was ist unsere Reflexionsfläche? Also ja, und unsere Reflexionsfläche ist unmittelbar um uns herum. Also sind die Menschen, die tatsächlich, also wir holen uns unsere Reaktion bei den Menschen, für die wir es tun. Ja. Doch nicht für jemanden, der Kommentare oder Meinungsseiten schreibt, und auch schon gar nicht für jemanden, der außerhalb ist, sondern wir tun es für uns selbst. Und für uns selbst, das ist die Gruppe, die wir unmittelbar erreichen. Ja, und das, wenn du da diesen Kompass nicht verlierst, dann fühlst du dich wohl, und dann schütteln zwar andere mit dem Kopf und sagen, ach, der ist ja vollkommen weltfremd, ja, das kommt drauf an, in welcher Welt du lebst, ne? Und wir leben in einer Welt, die uns glücklich macht, und deshalb tun wir das hier.
Klasse. Also Sinnhaftigkeit dadurch, dass der Kompass eigentlich das Umfeld, das unmittelbare Umfeld ist, und diesem Umfeld auch zu dienen, ja, da was Gutes zu tun.
Wir sind 2015 in der ersten Flüchtlingskrise, die wir in Europa hatten, haben wir uns ja auch Gedanken darüber gemacht, wie können wir helfen. Und ich habe gesagt, Freunde, wir können als Fußballclub und als gesellschaftlicher Anker in einer Region in Berlin-Köpenick nicht die Flüchtlingsströme von Libyen nach Italien beeinflussen, wieder behindern, nichts, gar nichts. Was wir machen können, ist dort zu wirken, wo wir tatsächlich zu Hause sind. Also wenn die Menschen hierher kommen, dann lasst uns Verantwortung übernehmen. Da haben wir unser Fanhaus umgebaut als Flüchtlingsunterkunft, haben die Menschen betreut, haben ihnen geholfen. Also unmittelbar helfen, etwas tun, was unmittelbar tatsächlich hilft. Und ich glaube, das ist dann oft wirkungsvoller, als sich... weiß ich nicht, in Symbolpolitik zu verlieren oder sich zu engagieren, oder sich für Dinge zu engagieren, die man nur ganz schwer beeinflussen kann. Und da gibt es, global tätige Organisationen, und es gibt Menschen, die das viel, viel besser können als wir, aber wir als Fußballclub kümmern uns um unser unmittelbares Umfeld, dort, wo wir, weil ich glaube auch, dass Fußball was sehr Regionales ist am Ende, ja, und dort fühlen wir uns wohl, dort wirken wir.
Wenn jetzt, und ich sag's mal so, für viele da draußen sind Sie ein großes Vorbild, und es wird sicherlich auch Zuhörer geben, die sagen, sicher, ja, so so wie der Zingler würde ich das Leben auch gerne anpacken. So wie er vielleicht ein Unternehmen führt, sei es das private Unternehmen oder die Union. Ja, so würde ich das auch gerne tun. Ich würde auch gerne diese Ruhe weghaben beispielsweise. Was würden Sie sagen, sind so Ihre Lebensprinzipien, vielleicht auch Führungsprinzipien, die Sie ausmachen, wo andere sagen können, ja, da kann ich mir vielleicht eine Scheibe abschneiden.
Am Ende, ich glaube, ich habe es vielleicht in längeren Sätzen schon gesagt, aber letzten Endes zahle etwas ein, bevor du etwas rausnimmst. Sei Vorbild, sei authentisch, sei ehrlich, sei mutig, triff Entscheidungen, schaffe dir eine reale Reflexionsfläche, keine virtuelle, keine die im Grunde genommen einzahlt, sondern die meisten Reflexionsflächen nehmen ja heraus, ja, weil sie im Grunde genommen von Hause aus nichts einzahlen, sondern sie leben nur davon, etwas herauszunehmen. Und wenn du die dann wiederum als deine maßgebliche Reflexionsfläche benutzt, wirst du scheitern. Und Stück für Stück ist auch wichtig, setz dir realistische Ziele und umgib dich mit Menschen, die besser sind als du, die etwas anderes können als du, die am Ende, weil alleine scheiterst du sowieso, wenn du dich mit schlechteren Leuten umgibst, scheiterst du ganz, ganz schnell. Und am Ende, wenn eine hohe Anzahl von guten Leuten in ein Projekt, in eine Gemeinschaft, in was auch immer einzahlt, wirst du als Verantwortlicher auch Erfolg haben. Und deshalb, ich kümmere mich im Club seit vielen, vielen Jahren im Wesentlichen um Führungskräfte, um die Auswahl von Führungskräften, um die Diskussion mit Führungskräften, um Wege, um Leitplanken. Das ist meine Kernaufgabe. Also einen Trainer rauszusuchen, zu finden, einen Sportdirektor zu finden, Geschäftsführer zu finden, die dem Club gut tun. Das ist meine Aufgabe.
Und die erfüllen Sie hervorragend. Und ich weiß nicht, ob Sie Zuhörer gehört haben. Hier klingelt das Telefon nonstop, die Pflicht ruft, es ist Transfergeschäft, haben Sie ja gesagt. Es muss einiges noch getan werden, damit diese großartige Vergangenheit auch in der Zukunft wieder ein Abbild findet, damit diese Champions League-Saison gut absolviert oder gefeiert werden kann. Herr Zingler, ganz, ganz herzlichen Dank.
Hat sehr gerne.
Spaß gemacht.
Sehr gerne.
Ich habe das Gefühl, ich habe einen Teil von dem, was Sie persönlich ausmacht, erleben dürfen. Habe auch mehr über den Verein gelernt und ich wünsche Ihnen persönlich und dem Verein wirklich nur das Beste und das freut mich, ein Teil hier des Gesamten zu sein.
Vielen Dank und herzliche Grüße.